Also, erste Bemerkung, bevor man in drei Teile teilt, kann man ja auch gut immer noch in zwei Teile teilen. Und die erste Teilung, die einem sozusagen dann ja einfällt, ist die Synthese gegen die beiden Extreme erstmal zu unterscheiden. Und diese Einteilung, also mit rotem Blut und eben mit nicht rotem Blut machen. Und das ist quasi diese alte Einteilung, wie sie Aristoteles angeregt hat. Also Aristoteles hat zwar gesagt, Tiere mit Blut und Tiere ohne Blut, wenn du so, aber das ist natürlich nur eine Definitionsfrage, was ist Blut? Also natürlich wusste er, dass die auch Säfte haben. Und ob er diesen gelblichen Saft oder und so jetzt auch Blut nennt oder nicht, ist eben eine Definitionsfrage. Und wenn man dann eben unterscheidet zwischen rotes und nicht rotes Blut, dann ist es genau die Einteilung, die Aristoteles gemacht hat. Und insofern auch ganz sinnvoll und interessant, erstmal die eigentlichen Tiere so ungefähr mit richtigem Blut auch und die noch niederen Tiere, die eben noch kein rotes Blut haben. Das ist so die alte aristotelische Einteilung, die Hegel da auch wieder erwähnt und bespricht und so. Und die haben wir erstmal da auch vermerkt. So ungefähr finden wir interessant den Punkt, dass man nochmal darauf aufmerksam macht, dass das so die Grenze ist des roten Blutes und damit der echten Tiere und unechten Tiere, wenn man so will, oder eigentlichen und uneigentlichen Tiere. Also hier. Ach so, Quatsch, ich bin ja nur da, aber
Ja, aber
jetzt.
Gestaltungsprozess wollte ich
Also,
noch
ja,
mal.
ich habe jetzt, falls das dort jetzt hier in der Baumansicht mal betrachtet, weil das tierische Leben fängt an mit den Grundbestimmungen und das sind ja Sensibilität, Irritabilität und Reproduktion. Und diese Grundbestimmungen sind natürlich überhaupt in der ganzen weiteren Einteilung immer oder immer mal wieder maßgeblich offensichtlich und
Im Körpersystem gleich als nächstes
ja.
schon.
Bei Körpersystemen zum Beispiel ist das ja Empfindsamkeit, Beweglichkeit, Verdauung ist gleich das gleiche Grundprinzip aufgenommen und so. Und so haben wir also auch dieses Grundprinzip, wobei das ja auch bei Hegel schon selber sozusagen ganz gleich ist, der Teil und soweit hat er es ja auch noch eingeteilt. Obwohl ich nicht weiß, ob er diese Bemerkung gemacht hat, dass das den drei Grundbestimmungen entspricht. Ich meine sogar, zumindest erstmal nicht, das
Ich
zu
meine
erinnern.
ja,
Ja, ach so. Naja, das.
aber
Könnte man
ist ja auch
natürlich
nicht
nochmal
so
gucken,
genau.
oder wir können ja auch langsam, können vielleicht nachher sogar mal den Text angucken, falls wir noch was wissen wollen. Aber auf jeden Fall die Einteilung
Warst du noch
eben
nicht so klar?
Urtiere, Würmer und Quatsch, nee, ich habe mich natürlich voll
Nee.
verlaufen, Gliederlos, Gliedertiere und Wirbeltiere, also unsere erste Einteilung da. Die finden wir entspricht dem ja auch ein bisschen, weil eben was bei Hegel viel klarer fand ich zumindest mir erinnerlich heraussprang, war eben die gliederlosen Tiere sind die, die innen schon einigermaßen gut organisiert sind, aber außen eigentlich gar nicht. So ein Wurm ist innen, hat schon Mitochondrien zum Beispiel, was die anderen nicht haben, so Insekten und so, aber und überhaupt hat der Herz häufig Herzen und dies und jenes und die innere Organisation ist schon einigermaßen ausgebildet, aber die äußere gibt es quasi nicht, das ist nur eine Außenhaut oder so. Und also diesem innerlichen, sensibilen Moment entspricht das. Dann kommt das nach außen gewendete, die Irritabilität, die eben bei den Insekten in der geringeren Innenausbildung, aber in der perfekteren oder ganz feinen Außenausbildung mit tausend Fühlern, Zangen, Beinchen und allen möglichen Kram da versehen sind. Und eben also dieser Gegensatz von Innengliederung und Außengliederung, was denn hier auch steht und also jetzt bin ich eigentlich quasi gesprungen auf innen, außen und
Ja, aber das eine, die Sensibilität ist nach innen gerichtet, die Irritabilität ist die Beweglichkeit, ist eben nach außen gerichtet.
ja.
Und die
Gut, wobei jetzt unterscheidet sich so ein bisschen
Beine.
dieses, also in der Innen-Außen-Betrachtung kann man dann sagen, die Wirbeltiere sind eben beides, so also ungefähr, haben Extremitäten, Finger und überhaupt eine starke Bildung nach außen und nach innen. Und Hegel hatte das auch irgendwie mit diesem Skelett noch, dass das Außenskelett der Insekten nach innen verlegt ist, in die Mitte des Körpers und ihn von draußen trägt, zusammenhängen mit dieser Umkehrung von dem Außenskelett zum Innenskelett, an dem eine ausgebildete Innerlichkeit dann drin hängt, die relativ zum Skelett die Äußerlichkeit ist, oder zur Wirbelsäule zumindest sozusagen, die Äußerlichkeit wäre. Und insofern ist also das Dritte sowohl innen und außen ausgebildet. Erst der Gegensatz, innere Ausbildung, äußere Ausbildung, dann die Einheit von innerer und äußerer Ausbildung.
Und es entspricht auch der Reproduktion, weil die Reproduktion dann aber auch, das ist dann ein Weitergriff, die Einteilung innerhalb der Wirbeltiere ausmacht dann.
Genau, da können wir aber ruhig mal hinspringen. Also hier die Wirbeltiere, die sind unterschieden, hatten oder wir haben bei den Wirbeltieren die Reproduktionen auch zum Einteilungsgrund genommen. Mhm. Und dieses bei Fischen äußerlicher Laich, dann diese Eier, die schon eine innere Befruchtung haben, aber noch ein äußeres ausbrüten. Und dann bei den Säugern eben beides zusammen, können wir später nochmal genauer darauf eingehen. Aber auf jeden Fall ist der Unterschied in den Wirbeltieren, also so ein Reproduktionsgradunterschied. Und also ist für die Wirbeltiere die Reproduktion entscheidend. Wobei gegen die Gliedertiere, die ja ein ausgebildetes Bewegungsapparat haben, natürlich für die Bewegung, für die Irritabilität dann auch stehen. Und sozusagen Würmer sind auf Sensible beschränkt, wenn man so will. Also nicht, dass sie jetzt das Sensible extrem ausgebildet haben, aber sie sind eben darauf beschränkt. Und insofern passt das Moment der Sensibilität dann wohl auch, kann man sagen. Mhm.
Soweit die Weichtiere, sie sind dann schon ein bisschen den Übergang, oder?
Ja, das kommt, aber genau. Da kommen wir ja später gleich zu, oder? Mhm. Zumindest wundert mich gerade, dass das. Achso, da steht es. Ja, gut, aber nochmal, was hatten wir damit gemeint? Gestalt, Außen, Gattung. Achso, jetzt weiß ich. Ist wieder Vergleich auf die andere Einteilung. Und zwar genau die Haupteinteilung des tierischen Lebens überhaupt. Der erste Teil die Gestaltung, der zweite Prozess mit der Außenwelt und dann das dritte wieder Gattung entspricht dem natürlich dann auch in gewisser Weise, weil es natürlich den Grundprinzip gibt. Also es ist natürlich immer das gleiche Argument, aber sozusagen in mehreren Weisen, in denen man das nochmal betrachten kann. Also, aber das ist ja alles sowieso bei Hegel schon so gewesen. Also diese Einteilung ist ja quasi die bei Hegel. Also wenn Hegel jetzt nicht Gliederlose nennt, sondern eben Würmer und Weichtiere und so weiter das nennt, dann ist das natürlich so quasi das Gleiche, nur ein bisschen verallgemeinert noch. Und
vor allen Dingen sagt er Insekten und wir haben eben Gliedertiere. Mhm.
Genau, aber
die Insekten sind nur eine Untergruppe da.
Also was dann, wenn überhaupt nur eine Überbestimmtheit ist und wohl auch eine mangelnde Ausführlichkeit jetzt bei Hegel einfach, und er das auch meint und teilweise, und da hat er ja auch Unähnliches und so, und so gibt er nicht die Namen Gliedertiere und gliederlose Tiere da an. Aber es entspricht dem ja völlig, und dass die Wirbeltiere eben das Dritte sind und das Eigentliche erst. Ups. Ja, dann weiter zu den Gliederlosen, oder? Und da haben wir eben auch so ein bisschen dieses, die ersten Tiere und was fürs Ganze gelten soll, oder was in gewisser Weise jetzt nicht nur für diesen Teil gilt, sondern auch im Weiteren immer noch ein Argument wieder sein wird, oder immer mal wieder zumindest, der Grad der Gliederung, dass eben die einfachsten Tiere die ersten doch eigentlich sein müssen und das letzte Tier das entwickelste und höchste sein müsste. Und also deswegen Urtiere, Würmer, Weichtiere sind die Urtiere ganz offensichtlich, natürlich die ersten unentwickeltsten.
Und überhaupt ist hier das Gestaltungsprinzip als das erste dann auch wieder natürlich der Einteilungsgrund dann für die
Tiere. Ja, achso, schön, ja, gut. Tiere. Gut, das nochmal zu bemerken.
Also stimmt, genau wie...
Also erst die Gestalt und dann der Grad der Gestalt.
Wobei das ist eine logische Darstellung, ja. Du musst dich nicht notwendig daran scheren, ob das jetzt historisch auch so gewesen ist, oder? Es ist erstmals rein logisch von der, dass du sagst, das hat halt eine geringere Gestaltung. Damit sagst du nicht notwendig aus, dass es irgendwie früher gewesen ist, oder?
Na doch, habe ich eben gesagt. Muss man nicht, und das ist ein Zusammenhang, den man nochmal extra diskutieren kann. Aber dennoch habe ich das schon in eins gesetzt, wenn ich sage, die Urtiere sind die einfachsten. Dann setze ich natürlich voraus, dass sozusagen da schon das Leben sich aus dem Leben irgendwie entwickelt hat und dass die höheren Formen sich wohl aus dem niederen entwickelt haben. Das ist jetzt eine Sache, die ich jetzt im Moment nicht vertiefen will, und ich bin ja durchaus, sehe mich in Hegels Sinne auch der Kritik der Evolutionstheorie, wenn man so will, die es noch gar nicht gab, aber trotzdem, also möchte ich die Kritik an der Evolutionstheorie ein andern Mal führen und nicht jetzt. Und aber jetzt diese Annahme, dass also die Urtiere auch die einfachsten sind, kann in beiden Fällen stimmen, ob man dafür oder dagegen ist. Und das hatte ich unterstellt, und insofern ist das für mich auch zeitlich sozusagen so gesehen. Ja. Wenn das Argument ist, Urtiere müssen die ersten sein, die einfachsten sein, dann ist das eben unterstellt. Aber stimmt, also Gestalt und dann der Grad der Gestalt. Und dann jetzt nochmal näher inhaltlich. Achso, ne, erstmal noch nicht inhaltlich, sondern erstmal nur Urtiere sind natürlich die einfachsten. Die ersten Würmer sind offensichtlich so ungefähr ziemlich einfache Wesen oder wenig ausgebildet und hält man für irgendwie primitive Lebensformen, so vom Ansehen her schon.
Aber sie haben zumindest ein Enden, ja? Also irgendwie diese Schwämme und so weiter, weißt du ja gar nicht genau.
Da kommen wir jetzt. Das kommen wir gleich drauf, obwohl darfst du natürlich eigentlich sagen. Ja, genau. Lass ihn die Bremse ungefähr, dann werden wir gleich sehen, dass es genau das gleich aufgekommen wird. Ich wollte es gerade sagen, habe es wieder zurückgenommen. Ja. Weil ich erstmal sagen wollte, naja gut, aber wenn wir dann Weichtiere, also so schon Kopffüßler angucken oder jetzt auch höhere Schneckenformen, die scheinen doch irgendwie schon ein bisschen weiter zu sein. Also ganz auf den ersten Blick so ungefähr würde man die als die entwickelsten unter diesen dreien ansehen. Aber dann eben tatsächlich kann man auch nochmal näher sagen, so ein Entwicklungsschritt, nämlich mit der Art der Ernährung auch und das bei Urtieren, das quasi gar keine geregelte Nahrungsaufnahme ist, sondern mehr so ein auch teilweise wirklich zufälliges Rein- und Rausströmen. Mhm. Und dass es eben auch nur eine Öffnung gibt, in die es sowohl reingeht und wieder rausgeht. Oder eben ganz durchströmen, wenn das nur so ein Rohr ist, gibt es auch und so. Aber eben noch gar kein richtiges bewusstes Aufnehmen und keine gerichtete, sondern beidseitige Nahrungsaufnahme und Ausscheidung und so. Und dann eben bei den Würmern kommt der große Entwicklungsschnitt, dass die eine Mund-After-Trennung haben. Dass die also erstens so einen Mund und einen After unterscheiden, aber auch eine Richtung festlegen. Und eben natürlich auch, wenn der Mund und After ausgebildet ist und zum Beispiel schließen und öffnen kann und so, schon auch eine Art von Bewusstheit, ist natürlich jetzt übertrieben, aber ist schwierig, ne? Willentlich ist es auch nicht. Aber Instinkt, ich will ja nur sagen, dass da sozusagen eine gewisse Absichtlichkeit irgendwie schon drin liegt.
Ja, zumindest ist es eine Differenz noch, also eine Differenziertheit, die sonst noch nicht da ist. Und das ist sozusagen erst eine einfache Einheit und dann ein Unterschied. Mhm. Also eigentlich auch ein logischer Einteilungsgrund.
Ja. Und der nächste Schritt, der in dieser Kette zu machen wäre, ist eigentlich, sind die Neumünder. Aber die Neumünder sind viel später. Also jetzt sozusagen kommt nicht in dieser Logik so ungefähr, dass noch gar kein Mund-After-Trennen, dann Mund-After-Trennung. Der nächste qualitative Schritt in dieser Betrachtung wären die Neumünder. Und das sind erst die Wirbeltiere. Also,
was ist ein Neumund?
Da ist Mund und After andersrum. So. Und zwar aus der Keimentwicklung heraus betrachtet. Es ist so, dass es ja wirklich zum Einstülpungsprozess kommt bei der Ausbildung des ganzen Inneren, also das Endoderm oder wie das heißt, also wenn jetzt wesentlich der Darmkanal, aber alles andere Innere eben auch gebildet wird, gibt es so eine richtige Einstülpung. Und insofern bei den alten Tieren oder bei den ersten Tieren ist das, was zuerst das Loch war, der After. Und wenn das wieder rauskommt, wenn man so will, an der anderen Seite und den Mund bildet, dann, also die andere Seite, die sozusagen einmal durchgestochen hat und dann auf der anderen Seite rauskommt, ist der Mund. Mhm. Und bei den Neumündern ist es andersrum. Da ist der Mund, oder habe ich das jetzt natürlich...
Ich weiß nicht.
Auf jeden Fall darum geht es, müssen wir nochmal...
Ich weiß es auch nicht besser. Aber irgendwie...
Also auf jeden Fall hat sich das umgedreht.
Findet dann eine Umkehrung statt.
Genau. Ja. Mund und After sind andersrum und eben dieses... Wahrscheinlich ist das erste Loch der Mund und der After genau so, wie man denkt, das geht so durch so ungefähr. Und dann wird es aber ganz umgedreht. Und wie
denn ein neuer Mund. Also das vorher After war, ist dann der Mund. Und deswegen Neumund.
Was ist bei all denen, die dazwischen kommen?
Ja, da sind, wir haben wir zwar eine Mund-After-Trennung, aber eben keine Neumünder.
Ah, okay. So. Als erst bei den Wirbeltieren.
Genau, also da in dieser Logik so ungefähr machen wir jetzt einen großen Sprung. Aber als sozusagen Merkmal der Weichtiere haben wir deswegen angegeben das Vorskelett. Also dass wir sozusagen noch kein Skelett wie bei den Wirbeltieren dann haben werden, kein Außenskelett, was im nächsten Schritt ist, sondern eben schon Schalen und harte Körperteile, die so skelettartig, schon ins Skelettartige der Gliedertiere rüberreichen so, und so den Übergang quasi dann auch bilden bei den Weichtieren.
Wobei da die dritte Abteilung, die Kopffüßler, auch schon wieder einen Unterschied machen.
Gut, können wir gleich zu kommen.
Man könnte dann auch die Weichtiere zu den Gliedertieren mit reinnehmen, oder? wären dann sozusagen die...
Ja, das gehst du auch auf den gleichen Punkt drauf ein, den ich gerade abhalten wollte. Also das mit der Ausnahme, da muss man die Ausnahme auch mitbedenken. Die dann wiederum nicht. Also die... Naja, also gleich würde ich sagen. Also wenn wir bei den Weichtieren, wir können ja nochmal kurz gucken, ob wir überhaupt noch beides mehr noch dazu sagen wollen. Wir können natürlich auch jetzt auch aus die Tiefe uns erstmal beschränken und erstmal durchgehen. Aber
ja, mach so.
Also nein, und insofern können wir auch meinetwegen gleich auf die Weichtiere, also Urtiere näher und Würmer näher auslassen und jetzt gleich auf die Weichtiere dann kommen. Und dann sind wir jetzt da, wo wir jetzt sowieso waren. Mhm. Also weil diese Ausnahme, meinte Lucia, glaube ich, die Schnecken gibt auch ohne Schalen, aber haben Schalen. Wobei, die haben entweder keine oder eine eigentlich. Mhm. Und dann die Muscheln haben zwei Schalen. Mhm. Und die Kopflüster haben wieder keine Schalen. Also passt ja insofern nicht. Aber die haben ja diesen Schnabel. Also der Mund ist ja quasi wie so ein Papageienschnabel bei den Dingern. Und sind, wenn man so will, die Doppelschale nach innen genommen. Oder also insofern haben sie schon das harte Prinzip, immerhin, was die Würmer jetzt noch gar nicht so ausgebildet haben, aber da tritt dieses Harte wieder auf. Aber die wären dann natürlich keine Außenskeletter und könnten insofern wieder nicht rübergenommen werden. Ja. Und überhaupt sind es natürlich schon eher gliederlose Tiere auch, also Muscheln, Schnecken haben ja gerade dieses Plumpe nur innen ausgebildet und außen teilweise formlos oder verwandelbar, die Schnecke so. Und das sind natürlich schon wesentlich gliederlose Tiere irgendwie. Und auch der Kopffüßler als, glaube ich, eine Masse, wenn auch Arme unterschieden sind. Aber dennoch ist das so ein, doch einfach ein Weichtier. Also so das Wesentliche an dem Tier ist irgendwie doch das Weiche.
Mhm. Ja, und vor allen Dingen ist auch in der, da sind wir jetzt noch nicht parallel, kann man ja auch immer noch die offizielle Einteilung da vergleichen. Also jetzt der Biologie. Und da ist es eben auch so, dass die Weichtiere auch noch nicht zu den Gliedertieren gehören.
Ja, was ich jetzt nicht, wobei das auch gleich gut finden
da waren die, ich habe die eben gesehen.
Da sind Weichtiere. Ja, also das ist jetzt natürlich, machst du gleich ein dickes Fass auf, so ungefähr den Vergleich mit es gibt ja auch nicht die eine, das ist ja auch schon mal so ein Punkt, aber mit einer oder einer relativ anerkannten Einteilung, die da immer wieder verwendet wird, aber natürlich nicht immer und ist nicht die fraglos einzige. Aber da ist es tatsächlich auch so, dass auch die Würmer vorher kommen, dann die Weichtiere kommen und die Insekten und die ganzen Außenskeletter kommen ja dann später hier erst.
Ja.
Also wie nennst du die da mit den Tintenfischen und sowas, ja, wie nennst du die?
Weichtiere.
Ja, diese...
Kopffüßler,
ja genau, also die Kopffüßler, die scheinen mir so ein bisschen so eine Ausnahme zu sein, weil die können ja auch noch relativ intelligent sein.
Sehr intelligent können die sogar sein. Ja. Ich habe mehrere Filme schon so im Fernsehen darüber gesehen, wo die unglaublichsten Sachen vollbracht haben, wie zum Beispiel eine Flasche extra öffnen, in der sie so Nahrung reingemacht haben, einen Schraubverschluss. Ja. Also da kommen wir drauf und dann suchst du links rum und geht nicht und andersrum nochmal. Und dann, also das Ding zu drehen und wo jetzt, das ist schon echt hart. Und mehrere so eine Sachen, wo die, die scheinen sehr intelligent
zu sein. Und also von daher auch eben, weil die so diese Arme haben, nicht? Die sind also die... Da ist ja irgendwie eine mehr Freiheit eigentlich, das ist eigentlich Freiheit und Gestaltung. Ja, das ist eigentlich schon was anderes eigentlich von der Art als Schnecken und Muscheln. Und also scheint mir eigentlich gegenüber auch Krebs, Spinnen, Tieren und Insekten ein größerer Freiheitsgrad zu sein.
Ja, das ist natürlich auch wiederum, also die gleiche Frage, die wir vorhin hatten, so ungefähr die Überschneidung der verschiedenen Systemteile, inwiefern es auch sozusagen innerhalb immer schon eine Weiterentwicklung geben kann in einem Kapitel, die im nächsten nicht einfach fortgesetzt wird, sondern in gewisser Weise auch wiederholt wird auf einem höheren Niveau und das schon auch höher ist, aber dennoch in den ersten Stufen wieder zurück ein Rückfall gegen das davorige ist. Also es wäre auch so eine ähnliche Frage der Vergleichbarkeit der Kapitel. Aber ob wir nicht häufig dann aber diese Ausnahmen und diese Hochentwicklung immer als Spitze denn auch das Kapitel zu haben.
Dass es die Spitze ist, das ist darüber.
Dadurch ist es dann doch noch scheinbar logisch. Naja, so möchte gerne logisch. Logisches, das Logische wird hier antizipiert überall.
Okay.
Ach so, ein, zwei Innen hatte ich schon gesagt, das war das mit den Schalen. Schnecken haben eine Schale oder keine und Muscheln zwei und Kopffüßler haben einen Schnabel, was sozusagen eine Doppelschale als Mund ist. Oder? Ach so, dann haben wir hier noch die Bemerkung, wenn sie da steht, können wir sie ja auch nennen, auch noch weiter zum Übergang, dass die Kopffüßler eben schon diesen Arm-Kopf-Unterschied haben. Und damit gehen sie sozusagen schon in das Gegliederte der Gliedertiere. Also auch als letztes haben wir dann da das Übergangsmoment der einsetzenden Insektierung der Körperteile und dass da der Kopf von den Armen sich schon anfängt, deutlicher zu unterscheiden. Ja, dann haben wir den Teil der Gliedertiere und warum steht da jetzt überhaupt gar nicht?
Kein Item, es steht nur Gliederfüßer neben.
Naja, auf jeden Fall, ach so, aber na gut,
Die
das war auch
Anzahl der
deswegen, weil
Glieder.
wir
Ja,
da.
die Anzahl der Glieder.
Ach ja,
Die Anzahl der Glieder
aber
ist.
warum steht das da nicht?
Ja, weil das wahrscheinlich sich
Aber
von selbst.
es steht ja
Weil es ja
dahinter
neben
noch, es steht
steht,
immer
genau.
dahinter.
Vielleicht weil es daneben
Ach
steht.
so, weil es daneben steht, genau. Ja.
Also es ist in der Tat die
Ja,
Anzahl der
also als
Glieder.
ein Teil.
Natürlich muss es ja sein.
Nee, muss es eben nicht sein. Und da haben wir
Bei
schon mal.
Gliedern?
Nee, da, und da kommen wir gleich. Also, das ist offensichtlich der Grund, den wir hier benutzt haben, das stimmt. Die Gliederung. Dass wir erst quasi nur gegliederte Füße bei den Krebstieren haben, dann zwei Glieder bei den Spinnentieren und acht Beine und bei den Insekten dann drei Glieder und sechs Beine. Also insofern haben wir die Anzahl der Glieder hier zum Gliederungspunkt genommen. Aber da hatten wir auch schon häufig drüber gesprochen. In gewisser Weise würde ich das gerne umdrehen und diesen Einteilungsgrund eigentlich nicht benutzen,
Ach so, ja.
sondern eben in dem vorhin auch erwähnten Maßstab der Entwicklung, der Höher- oder Niederentwicklung, würde ich eigentlich eher dazu neigen zu sagen, die Insekten sind eigentlich die Grundform und die erste Form und die unausgebildete Form in der Masse der Gliedertiere. Dann die Spinnen sind ein bisschen sozusagen die höheren Insekten schon oder zumindest. Und die Krebstiere sind ganz offensichtlich, sage ich mal, doch dann eindeutig die entwickelste Stufe, wo wir dann schon Hummer haben und solche Sachen, Garnelen. Und das sind doch nur schon relativ hohe entwickelte Tiere.
Woran machst du die Höherentwicklung aus?
Ja, ist jetzt erstmal auch nur so ein bisschen intuitiv. So ein Hummer ist doch schon so, Mensch, manche
Ja,
Säugetiere würdest du
gut,
nicht
aber
als entwickelte ansehen. Also, das ist
das sind
ein.
nur die höchst entwickelten, aber so eine Assel ist natürlich auch
Ja, aber
wieder
die
so.
höheren Krebse, der gut.
Assel und Seepocken sind natürlich auch wieder. Und so hast du bei den Insekten natürlich auch ganz hochentwickelte Insekten zum Schluss.
Ja, naja, gut, also war nur so eine Frage, die wir uns immer gestellt hatten und wo ich eigentlich
Ja, und wo dann halt auch
immer
mal
so ein
diese
bisschen.
Argumente kamen und jetzt haben wir das beibehalten, weil doch dass das Schlagendere ist mit den
Gut,
Gliedern.
dass die Gliedertiere nach ihrer Gliederung geteilt sind, das ist natürlich sozusagen erstmal schöner, stimmt. Wobei jetzt war, wenn natürlich auch 3, 2, 1 sozusagen umgekehrte Reihenfolge, das ist trotzdem noch der gleiche Grund, nur andersrum bewertet, oder?
Ja.
Genau, das ist ja das, was ich da vorhin sagte, ja, dass du es vielleicht die Reihenfolgen teilweise, wenn du eine andere Perspektive hast, sich
Ja.
vertauschen kann.
Gibt auch bei so einem Hegel eine Stelle, wo er das auch sagt, die Reihenfolge ist nicht so wichtig, Hauptsache es ist ein vollständiger Kreis. Ne? Auch, sagt er auch irgendwo hier in der Tiereinteilung.
Ja, aber dass er die Krebse gar nicht nennt, ne? Dass die Krebse quasi wegfallen. Dass die Spinnen oder die Insekten fallen, das kann man noch irgendwie akzeptieren, aber dass die Krebse ganz weg sind, so ein bisschen.
Ja, gut, ich meine, das hat er ja nun auch nicht weit abgehandelt und hat da mehr so einen Grundriss nur
Ja, das
skizziert und hat
sagt
da gar
was,
keinen
ne?
Anspruch gehabt, da jetzt eine Vollständigkeit wirklich zu behaupten, sondern hat nur mal gesagt, so die Grundeinteilung ungefähr müsste doch so aussehen, oder?
Ja.
Also
Ja.
finde ich jetzt nicht so
Nee.
dramatisch.
Aber man müsste mal gucken, weil es gibt ja verschiedene Schüler von ihm, ja, oder auch zum Beispiel mit Schelling-Schüler, ja, die haben dann auch eben ganze Zoologien verfasst, ja, wie die ihre Einteilung gemacht
Ja,
haben.
das wäre interessant, das mal zu
Auf jeden
vergleichen. Das wäre
Fall.
schön, ja. Ja, mal raus.
Hol mal raus.
Such mal raus den Teil,
Ja,
genau.
dann könnte man da könnte man natürlich noch ein paar Beiträge draus machen und dann könnte man das ein bisschen vervielfältigen, auch so Alternativeinteilung dazu und so. Das, ja. Achso.
Muss ich auch der Clara mal zeigen, wir haben das in Biologie gehabt. Ja, da haben die auch so Einteilung der Tiere gehabt, aber völlig begriffslos einfach nur so.
Also, da du es ansprichst, können wir es ja auch mal sagen. Lutz hat ja schon gesagt, und wir haben dir hier offen die normale Einteilung oder eine der gängigen Einteilungen so. Und da sind das unglaublichste blöde Punkte. Also, und also die, unsere Kritik daran ist auch ein ganz großer Punkt, warum wir sagen, wäre es nicht viel schöner, das mal so, wenn auch ein bisschen zwanghaft auf diese Dreier versuchen zu bringen. Also da sind viele Sachen, die wirklich auch hanebüchend eingeteilt sind und die man jetzt nicht als irgendwie logischer, verständlicher oder wissenschaftlicher ansehen kann. Und es ist ja auch überhaupt gerade zur Zeit wohl noch so eine völlige Mischung immer wieder von dem noch nach Eigenschaften und Merkmalen und sowas zu gehen und dann auch das DNA-mäßige schon mit einzubauen und teilweise das eine teilweise das andere zum Grund zu nehmen, was auch scheinbar auch überhaupt nicht gut zusammenpasst. Und überhaupt jede nicht einteilbare Ausnahme dann immer total zur Klasse zu erklären und damit die Hauptklassen total undeutlich machen und da überhaupt nicht sozusagen sich auf das Wesentliche konzentrieren, sondern eben jede Ausnahme stört das Ganze auch. Und da müssten wir vielleicht nochmal einen zweiten Durchgang oder keine Ahnung, kann man nochmal näher drauf eingehen, auch zu zeigen, was für Ärgernisse es da in der Einteilung gibt. Und auch haben wir unsere Freunde auch schon mal gezwungen, als wir darüber gesprochen haben, einfach bei uns was zu suchen, so ein Tier zu suchen, eben wie im Spiel, und in der normalen Einteilung mal ein Tier zu finden, das findest du nie. Oder da, also können wir dir auf jeden Fall Aufgaben finden, wo quasi keiner das finden kann. Also wenn er das jetzt nicht ein ausländischer Kenner davon ist, also wo es überhaupt nicht nachzuvollziehen ist, die Einteilung, wo dann auch wirklich irgendwelche Meerestiere als dem afrikanischen Kontinent zugeordnet werden oder als Landtiere in Afrika zugeordnet werden und noch viel schlimmere Sachen und ganz merkwürdige Dinge und wiederkäuende Tiere nicht unter den Wiederkäuern sind und dies und jenes und so. Und also ganz merkwürdig.
So, die erste Einteilung überhaupt schon mal zeigen vielleicht. Also die erste Stufe ist mal ein bisschen.
Naja, wobei dann auch, also das benutzen wir natürlich auch wieder als Argument, das ist natürlich auch eine kleine Widersprüchlichkeit in uns, also dass wir auch die Güte unserer Hegel-Einteilung damit ausweisen, indem wir sagen, guck mal, und das ist auch genau wie in der offiziellen, oder dass wir da auch die gleichen Schritte und die gleichen Ansätze sozusagen häufig nehmen, also das mit Neumündern zum Beispiel, hier auch, die Uhr, hier sind die Urmünder und woanders sind dann die Neumünder, kommen dann die Neumünder und so, also diese Unterschiede gibt es natürlich auch und das finden wir dann auch gerade gut, dass wir die dann benutzt haben.
Natürlich.
Ja.
Aber eben, ach so, Gewebe, das hatten wir doch auch, wo haben wir das denn? Da kommt vielleicht noch der Unterschied. Fällt mir jetzt auswendig erstmal nicht ein. Also der erste Unterschied in dieser offiziellen ist also das Gewebelose gegen das Gewebetiere zu stellen. Und den haben wir auch, den Unterschied, aber ich weiß jetzt im Moment nicht mehr wo. Weißt du das? Wo das anfängt mit dem Gewebe?
Ja, aber das ist doch ganz oben. Ich glaube, die Schwämme sind Gewebe ganz oben.
Ja, ich versuche gerade hinzugehen, aber.
Nach oben, so nach hoch scrollen. Ganz so. Das ist, glaube ich.
Ach ja, da, erste Gewebetiere tatsächlich.
Genau, dass die Schwämme also noch nicht.
Ja.
Und also, da geht also los. Diese paar Dinger bilden also eine Klasse und der Rest ist Gewebe. So.
Ja.
Das ist dann.
Das ist die Grundeinteilung des ganzen Tierreichs. Denn wir sagen sozusagen die Wirbeltiere gegen die Nicht-Wirbeltiere, die echten Tiere gegen die Nicht-Echten.
Das geht ja heutzutage so weit, dass sie ja am Ende. Ich glaube, haben sie heute überhaupt das ganze Reich des Lebens, das wird heutzutage in 19 Obereinteilungen gemacht, ja, wovon dann eben irgendwie die Tiere und die Pflanzen sind ja nur eine von 19.
Ja, genau.
Das ist ja ganz ähnlich. Also die Abholtiere, also sind alles Tiere, Gewebetiere. Und die paar Ausnahmen, die nicht Gewebetiere sind, sind die zweite Hauptklasse dagegen. Also ist doch schon mal nicht sehr sinnig, zumindest. Also
ja, denn versuchen sie auch immer, also ein Ansatz ist auch immer nur zwei zu teilen, wie jetzt Gewebe und Gewebelos und jede Klasse wieder nur in zwei aufzuteilen.
Und das ist so, sagen wir mal.
Und das ist aber auch nicht richtig durchgehalten. Also
so rein computertechnisch würdest du ja sagen, das ist da sehr schlechte, so sehr mimotechnisch sehr schlecht, ja. Du verschwendest halt furchtbar.
99% gegen 1% ist die erste Teilung.
Ja.
Also,
ja.
Schlecht ausbalanciert, ein degenerierter Baum.
Ja, genau.
Das Rote ist übrigens immer, um die Verwandtschaft zu unserem oder was wir auch benutzt haben zu zeigen. Ne? Also hier zum Beispiel die Unterscheidung, die ersten zwei sind da auch gleich unterschieden, bloß eben den, was wir dann noch gemacht hatten.
Da kommen die Nesseltiere.
Die hat bei uns das dritte.
Nesseltiere und Quallen noch dazu.
Genau. Zwei symmetrisch, das hatten wir doch auch irgendwo. Aber wo war's, wollten wir jetzt eigentlich suchen oder zeigen? Oder?
Ja, das hing los wie meine Bemerkung, dass wenn ich die Clara, da meine Tochter da irgendwie so, die lernt halt in der 6. Klasse, lernt sie jetzt so die Grundding, was ist ein, eher in der 5. hat sie gelernt, was ist der Mensch, so die Vergliederung des Menschen, und jetzt geht es halt darum, sie Vögel und Säugetiere und Fische und sowas lernt, ja, aber eben nur eigentlich völlig zufällig, ja, also so völlig zufällig an irgendwelchen.
Also ist nun auswendig, weil es auch kein logisches Prinzip gibt, oder? Und ja, eben, deswegen finden wir uns das ja auch eigentlich ein bisschen besser. Und da haben wir ja auch schon mit mehreren Kindern auch gemacht. Dieses Spiel ist ja jetzt auch gerade eins, was wirklich, kannst du ja Kindern vorsetzen, dass sie Tiere suchen sollen. Und da finden sie echt wesentlich mehr wahrscheinlich als in diesem. Abgesehen davon, dieses ewige deutsche Ärgernis mit dem Lateinischen. Wenn sie nicht das Englische bei neueren Sachen haben, dann krampfen sie sich mit dem Lateinischen die ganze Zeit ab und wollen nicht dazu kommen, das Deutsch zu nennen, damit man sich das mal auch sinnvoll merken kann und damit auch eben nicht Leute, die damit eingeweiht sind, so da, sozusagen einen Ansatzpunkt kriegen, was das bedeuten könnte, was das sein soll, man sich das vielleicht auch mal merken kann an Grund. Aber nein, es bleibt immer in diesem ekelhaften Latein. Also
ja, bis wir überhaupt wir haben das auf Deutsch übersetzt und eher wenn die Übersetzung dafür hatten, das hat auch gedauert, also so Helmbusch Tiere. Eine Klasse, das ist aber auch eine sehr merkwürdige Einteilung.
Hegel hat ihm das Latein auch nicht gemocht. Er hat extra seine Kinder in die französische Schule geschickt, damit sie kein Latein machen müssen. Griechisch hat er gemocht, aber Latein hat er gar nicht gemocht.
Ja, das finde ich aber, das ist eben ist die Parallele dazu, dass sie jetzt so englischsüchtig sind, die Deutschen, und man ja nur was verkaufen kann, wenn der Spruch irgendwie englisch ist und an jeder Tür steht open, nicht mehr offen. Geöffnet und naja, und eben dieses Halten in dem wissenschaftlichen Zirkel und sich immer noch an diesem Lateinischen halten, ist für mich auch so ein Dünkel in beiden Fällen. So ein, sich da, dass sie das irgendwie, das Deutsche hat in Deutschland keinen hohen Stellenwert sozusagen, sondern eben dieses moderne Englische oder das gebildete Lateinische, das hat so den Dünkel des Höheren und den brauchen die Deutschen so viel irgendwie, das ist echt schade.
Schon lange, so das ist schon bei Leibniz so und das ist bei der Leibniz-Zeit und das ist dann zur Zeit irgendwie der Frühaufklärung da und tja, die ganze Zeit. Na gut, aber machen wir weiter. Das sind ja alles Ablenkungen. Zu dem
gut, die hast du ja angeführt.
Ja, Entschuldigung.
Entschuldigung, dass wir darauf eingehen.
Nee, passt schon. Nee.
Aber gut, das war natürlich ein Grund, den wir durchaus mal hätten nennen können, dieses mit Gewebetiere, ne? Also das jetzt auch so da, ab dann sind es Gewebetiere, ja, also auch so dieses, zukommen. Das gilt insofern für die als ganze Stufen leider, ne? So das alles darf, das sind keine und ab dann sind alles Gewebetiere. Also. Ja, also die Gliederung der, die Art der Gliederung oder die Anzahl auch der Glieder sind bei den Gliedertieren der Einteilungsgrund. Wollen wir zu den Krebsen und Spinnen?
Ja, das ist hauptsächlich, haben wir uns da auch an diese offizielle Einteilung gehalten und das kam sozusagen auch ganz gut hin, dass wir jetzt bei den Krebstieren waren, glaube ich, wirklich drei Arten, die konnte man ganz gut so unterscheiden.
Es sind tatsächlich dann immer gewisse Höherentwicklungen dazu sehen, ja. So komplex und.
Naja, gut, innerhalb, aber jetzt, vorher hatte ich ja gesagt, also ob jetzt nicht Krebstiere gerade vielleicht als die höchsten anzusehen sind.
Aber die erste Gliederung innerhalb von Krebsen und Spinnen ist offensichtlich.
Aber übrigens, gerade bei diesem kleinen Viechkram so ungefähr, finde ich tatsächlich auch die Größe ein gewisses Argument. Also so die einfachsten Tiere sind auch, ich meine, manchmal könnte es auch so ein Massenhandel sein, aber trotzdem sind doch also auch so eine Mini-Insekten oder so, das müssen doch irgendwie ganz einfache Tiere sein. Aber ein Krebs ist irgendwie immer schon ein richtiges Tier so ein bisschen. Also selbst der Erstel würde jetzt nicht als so ein völliges Mini-Insekt durchgehen. Oder
na,
also,
eine Seepocke schon.
Na, Seepocke kenne ich sowieso gar nicht, was das ist. Aber
die sind doch mini-klein.
Ja, das ist auch fast schon wieder ein Pflanzenart.
Das ist fast wie ein Floh, wie ein Wasserfloh.
Ach so, ja, das sind diese Flohartigen.
Okay, aber Skorpion bei den Spinnentieren, das ist doch wiederum also wie Krebstier ähnlich, oder?
Skorpion? Skorpion, nee.
Skorpione sind Spinnen.
Sind Spinnentiere.
Ja, aber ja, aber sie ist, erinnert das nicht irgendwie an.
Ja,
das stimmt.
Ja.
So mit den Zangen und so.
Ja,
so von.
Also von da würde dann die Gliederung mit dem, dass die Krebstiere nach den Spinnentieren kommen, dann
besser. Wobei auch da ungefähr Das ist eben bei den offiziellen oder in der anerkannten biologischen Ansicht, ist es halt immer dabei und da wollten wir jetzt nicht dran rühren, wenn wir jetzt nicht ein großes, tolles Argument haben, dass jetzt, dann freuen wir uns eher über die Übereinstimmung und wollen das jetzt nicht noch zusätzlich verwirren, so ungefähr. Mhm. So. Obwohl es vielleicht auch denkbar wäre, das ganz anders zu betrachten.
Naja, gut, aber das ist ein zweigliedrig, also ein Skorpion ist eben zweigliedrig, ne? Mhm.
Okay, bei den Insekten, da passt ja insofern das Ganze ein bisschen, dass du dort als Einteilungsgrund wieder den halt des, der Metamorphose, das geht ja schon in Richtung, das geht ja schon in Richtung des Geschlechtlichen, dass es sich irgendwie, oder? Nee.
Das könnte man natürlich auch als, Gestaltungsmerkmal.
Aber beides, aber auch Fortpflanzung. Also, aber
hängt damit auch zusammen natürlich.
Wobei, das ist also die Einteilung ist quasi von uns, ne? Also die ist weder offiziell.
Naja, also dieser Punkt, den du vielleicht auch gelesen hattest hier eben, der darauf so ein bisschen weist, ist ja dieses, dass die ohne Verwandlung irgendwie keine Kopulation haben. Mhm. Und das ist ähnlich wie bei den Fischen, hatten wir es vorhin schon mal ganz kurz gestrichen, mit diesem Laich, der außen hingelegt wird und da wird der Samen da von außen auch drauf gespuckt, wo jetzt also keine innerliche Befruchtung stattfindet. Und das ist natürlich hier ähnlich. Also dass es da auch noch gar keine Kopulation gibt und dann schon Kopulation gibt. Also das ist natürlich auch was Geschlechtliches, was damit irgendwie zusammenhängt. Aber der Vollständigkeit sollten wir es vielleicht erst nochmal sagen, also dass die Insekten dann also unterschieden werden, die ohne Verwandlung, dann die mit einer unvollständigen Verwandlung und die mit vollständiger Metamorphose. Das heißt eben auch mit dem richtigen Puppenstadium und nicht mit so einem allmählichen Verwandeln von der Larve oder Nymphe, je nachdem, ob sie im Wasser sind oder nicht, hin zur Endform sich entwickeln oder eben mit so einem richtigen Verpuppungsstadium, wo sie sich dann auch, nachdem wir es wieder vollständig richtig in Brei auflösen, die Raupe, um daraus wieder Schmetterling. Also nicht so, die Teile werden so geschnitten gebogen und ausgedingst, sondern die lösen, sie sollen sich richtig in so einem Brei auflösen und dann nochmal neu gebaut werden. So.
Stimmt das auch?
Ja.
Das haben wir gehört. Haben wir gelesen mehrfach und die Quelle scheint glaubwürdig. Also, und vielleicht gibt es da auch verschiedene Formen, vielleicht machen das nicht alle gleich oder keine Ahnung, aber dennoch soll es so sein. Ja. Und das ist natürlich noch erstaunlicher. Hingegen, dass bei dieser unvollständigen so mehr so ein allmähliches Häutungsprozess wandeln ist. Mhm. Und dann die letzte, aus der letzten Nymphe in diesem Fall wohl, schlüpft dann die Libelle raus und so lässt das im Wasser die letzten Häutungsprozess liegen und ist dann die fertige Libelle, nachdem sie aus der letzten Vorhäutung rausgekommen ist. Mhm. Aber verwandelt sich eben nicht so richtig mit so einem Puppenstadium.
Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass ein Silberfisch ein Insekt ist. Ja, das wird Fisch.
Ein Fisch,
naja. Naja, stimmt, aber jetzt krabbelt er.
Ja, Wasser braucht er zumindest. Oder zumindest
Wasser, so eine Feuchtigkeit nicht. Immer, weil er.
Naja,
immer
gut, aber der ist so wie so ein Ohrkneifer, so ähnlich.
Ja,
oder
stimmt.
Also,
ja, stimmt, wenn man näher drüber nachdenkt oder wenn man. Dann,
der ist schon klar. Sagt man poetisch auch Silberfisch dazu.
Ja, habe ich noch nie gehört.
Aber eigentlich.
Aber wie gesagt, diese Einteilung ist quasi vollkommen von uns. Die ist weder von Hegel noch von. Noch offiziell irgendwie. Also es gibt zwar so diese.
Die Unterschiede gibt es natürlich.
Die Unterschiede gibt es wie Meeressäuger, aber das ist auch keine offizielle Einteilung. Ja. Keine Kategorie in der Botanik, sag ich schon.
Ja, ich erinnere mich irgendwie, dass, also in der Anthropologie, das glaube ich am Ende des ersten Teils der Anthropologie, da ist es doch auch, das ist doch auch so, dass dann so die Lebensalter irgendwie kommen. Ne?
Das
ist ja.
Gut, wobei die kommen jetzt natürlich nicht nacheinander, weil ein Tier gehört immer nur zu der einen Form. Also
ja, aber es ist auf jeden Fall auch so ein Prinzip, wie es sich halt entwickelt. Gut. Und da ist halt irgendwie gar keine Entwicklung und dann halt dort sind dann halt irgendwie zwei Stufen und drei Stufen oder so.
Naja.
Bei den Flüglern, da ist es ja irgendwie noch ein bisschen schade, dass irgendwie die staatenbildenden Insekten irgendwie an der zweiten Stelle stehen.
Nicht als Letzte kommen.
Also. Ja, wobei man natürlich auch sagen kann, dass ist irgendwie eine Parallele, die.
Aber stimmt, staatenbildend ist.
Das. Ja, und überhaupt weiß ich jetzt auch nicht, ob es da einen näheren Grund für gibt. Also, dass wir jetzt innerhalb der Flügler, Zweiflügler, Hautflügler, Schuppenflügler, ist das eine. Sind das einfach drei, eine Dreiheit? Aber die Reihenfolge hat die überhaupt irgendwie einen Grund, so ungefähr? Also.
Ja, vielleicht irgendwie sowas von der Schönheit oder so.
Die Schmetterlinge. Also vielleicht kann man das ja auch zum Einteilungsgrund nehmen, also dass man auch das Starten, dass man es nach hinten, dass man die Hautflügel als die letzten nimmt.
Ja.
Also ich weiß jetzt gar nicht, ob wir jetzt da irgendwelche hingeschrieben haben, wir hier mal in den Nix, also ob wir da überhaupt einen Grund haben.
Man kann natürlich sagen, der objektive Starten, so aller objektive Geist, ist halt ein Zweier und ja, ist ja 3-2 und Schuppenflügler, das ist halt die Schönheit.
Ja, nee, vielleicht sind auch die Schuppenflügler die einfachsten und dann kommen die zwei Flügler als die Differenz auch und dann kommen die Hautflügler als das Höchste oder also weiß ich auch gar nicht, ob wir überhaupt irgendeinen hatten. Hatten wir irgendeinen Grund jetzt die Reihenfolge sozusagen so unbedingt zu machen oder haben wir die auch, vielleicht ist die auch in der offiziellen sozusagen irgendwie in der Reihenfolge aufgetreten oder dass wir natürlich auch,
dass da unten steht Fluginsekten, aber gut,
Hautflügler, haben die dann vier Flügel? Oder ist das, und wie viele Flügel haben die Schuppenflügler? Also haben die nicht auch zwei, so eine Schmetterlinge oder was?
Ja, das gibt, ich glaube, die haben mal 2 mal 4.